Dies ist ein Kurzhörspiel der DDF-Zentrale. Viel Spaß. Prag. Eine Gasse so schmal, dass zwei Menschen sich kaum aneinander vorbeischieben können. Die Nachmittagssonne erreicht den Boden hier nie. Gegenüber, jenseits des feuchten Kopfsteinpflasters, schlägt die astronomische Uhr zur vollen Stunde. Dieselben Apostel drehen ihre Runde seit 600 Jahren. Und hier, eingeklemmt zwischen einem Antiquariat und einer Schneiderei, die seit 20 Jahren geschlossen ist, findet sich eine Tür. Kein Schild, nur eine eingravierte Unruhe im angelaufenen Messing.
Uhrmacherwerkstatt August Prochaska. Keine Hausnummer, keine Öffnungszeiten. Natürlich nicht.
Sie drückt die Klinke herunter. Die Tür gibt nach, schwerer als erwartet. Und ein Glöckchen über dem Rahmen meldet ihren Eintritt mit einem hellen, fast fragenden Ton. Die Werkstatt empfängt sie mit dem Geruch von Maschinenöl und Messingstaub, so dicht, dass sie ihn auf der Zunge schmecken kann. Jede Oberfläche ist bedeckt, Zahnräder, sortiert nach Größe wie eine Enzyklopädie der Kreisbewegung, Federn in gläsernen Schalen, Linsensysteme auf Samtunterlagen. An den Wänden ticken dutzende Uhren, keine im gleichen Takt. Und in der Mitte des Raumes, auf einem Eichentisch, steht ein Glaskasten. Darin sitzt eine Figur, ein Automat. Die Hände über einem Schachbrett gefaltet, als hätte er auf sie gewartet.
Einen Moment noch. Dieses Ankerrad will heute nicht so, wie es soll. So. Sie müssen die junge Frau aus Berlin sein. Kommen Sie herein.
Nora Steinfeld. Ich habe Ihnen geschrieben. Wegen des Automaten.
Ja, ich erinnere mich. KI-Entwicklerin, nicht wahr? Jemand, der Maschinen das Denken beibringt, will eine Maschine sehen, die es von alleine gelernt hat. Das hat eine gewisse Symmetrie.
Ich bin hier, um zu verstehen, was Sie gefunden haben, Herr Prochaska, nicht um zu glauben.
August nickt, als hätte er diese Antwort erwartet, vielleicht sogar erhofft. Er führt sie zum Glaskasten in der Mitte des Raumes. Die Figur darin ist lebensgroß, gekleidet in verblichene osmanische Gewänder. Das Gesicht aus bemaltem Porzellan, die Augen halb geschlossen, als döse sie. Die Hände, feingliedrige Messingkonstruktionen, jedes Gelenk sichtbar, ruhen auf dem Schachbrett. 32 Figuren, aufgestellt in Ausgangsposition.
Der Schachtürke, gebaut 1777 von Wolfgang von Kempeln, vorgeführt an jedem Hof Europas, von Maria Theresia bis Napoleon. Und 1833 als Betrug entlarvt. Ein Schachmeister, versteckt im Inneren. Das ist keine Theorie, das ist dokumentierte Geschichte.
So steht es in den Büchern, ja.
So ist es passiert.
Vielleicht. Kempelen war ein brillanter Ingenieur. Brillant genug, um einen Betrug zu inszenieren. Aber auch brillant genug, um keinen nötig zu haben. Wissen Sie, was ich in den Wänden dieses Automaten gefunden habe, als ich ihn restauriert habe?
Was?
Einen zweiten Mechanismus. Versteckt hinter einer doppelten Blende, die in 200 Jahren niemand je geöffnet hat. 362 Zahnräder, 17 Federsysteme und eine Nockenwelle, die so komplex ist, dass ich 3 Monate gebraucht habe, um ihre Funktion auch nur im Ansatz zu begreifen.
August öffnet die seitliche Klappe des Automaten. Dahinter liegt das Innere offen und es ist kein Raum für einen Menschen. Nur Messing, dicht wie ein Wald aus winzigen Bäumen. Hunderte ineinandergreifende Zahnräder, so fein, dass das Licht der Werkstattlampe zwischen ihnen bricht. Federn, gewickelt wie Nervenstränge. Nocken, geschliffen wie Diamanten. Eine Architektur aus Metall, die an das Innere einer Kathedrale erinnert. Gebaut nicht für Gott, sondern für einen Gedanken.
Sehen Sie? Kein Platz für einen Menschen. Nicht einmal für ein Kind. Nur für das, was Kempeln wirklich gebaut hat.
Die Handwerkskunst ist außergewöhnlich. Das gebe ich zu. Aber ein komplexer Mechanismus ist noch kein denkendes System, Herr Prochaska. Eine Spieluhr spielt auch Mozart, ohne Musik zu verstehen.
Und Ihre Algorithmen? Verstehen die, was sie berechnen?
Das ist etwas völlig anderes. Neuronale Netze lernen aus Daten. Sie erkennen Muster. Sie optimieren Zielfunktionen.
Sie erkennen Muster. Genau das tun Zahnräder auch. Nur langsamer. Und mit erheblich mehr Geduld. Ich kann Ihnen viel erzählen, Frau Steinfeld. Aber Worte überzeugen Sie nicht, das sehe ich. Spielen Sie eine Partie gegen ihn.
Gegen einen Automaten aus dem 18. Jahrhundert. Gut, warum nicht?
August greift an die Seite des Automaten und zieht eine Aufziehfeder. Ein Klicken, dann ein tiefes, fast organisches Suchen, als erwache etwas aus einem sehr langen Schlaf. Die Messingende der Figur zittern unmerklich. Die Porzellanaugen, halb geschlossen, scheinen sich auf das Brett zu richten. Nora setzt sich. 68 Felder liegen zwischen ihr und einer Maschine, die älter ist als die Dampflokomotive.
Bauer E4.
Der Arm des Automaten hebt sich. Die Messingfinger greifen einen schwarzen Bauern, präzise, ohne zu zögern, und setzen ihn auf C5. Sizilianisch.
Sizilianische Verteidigung, die häufigste Antwort auf E4. Das kann jede Spieluhr mit einer hinterlegten Eröffnungstabelle.
10 Züge vergehen. 15. 20. Die Uhren an den Wänden ticken unbeirrt, aber die Zeit in der Werkstatt scheint sich zu verdichten, schwerer zu werden. Noras anfängliches Lächeln ist verschwunden. Ihre Stirn ist feucht.
Warten Sie. Der 12. Zug. Turm A3. Strategisch verliert er damit einen ganzen Tempogewinn. Das ist ein Fehler. Oder es sieht aus wie einer. Aber 3 Züge später war genau das der richtige Platz. Als hätte er gewusst, was ich spielen würde. Nicht 3 Züge voraus. 10. 15.
Und der 17. Zug? Haben Sie den gesehen?
Das ist kein Minimax-Algorithmus. Kein Alpha-Beta-Pruning. Keine Monte-Carlo-Baumsuche. Ich kenne jede Schachengine, die je geschrieben wurde. Von Stockfish bis Alpha Zero. Das hier folgt keiner davon.
Und wenn es kein Algorithmus ist, Frau Steinfeld, was bleibt dann?
Ich weiß es nicht. Und genau das ist das Problem. Ich weiß es zum ersten Mal in meinem beruflichen Leben nicht.
Nora starrt auf das Brett. 30 Figuren stehen noch. Die Position ist ausgeglichen, objektiv betrachtet. Und doch hat sie das Gefühl, dass der Automat nicht versucht zu gewinnen, sondern etwas anderes tut. Etwas, wofür sie keinen Fachbegriff hat. In ihrer Welt nennt man das, was sie fühlt, eine Anomalie. In Augusts Welt nennt man es vielleicht ein Wunder.
Er spielt nicht optimal. Er spielt schön. Und manche Züge ergeben spielerisch überhaupt keinen Sinn. Läufer C1 im 19. Zug, Dame H7 im 23. Das sind keine Fehler, aber es sind auch keine optimalen Züge. Als wäre das Spiel nur ein Vorwand, als benutze er das Schachbrett für etwas anderes.
Frau Steinfeld, es gibt etwas, das ich Ihnen zeigen muss. Etwas, das ich niemandem erzählt habe. Seit ich den verborgenen Mechanismus in Gang gesetzt habe, vor 8 Monaten, spielt die Maschine nachts.
Wie meinen Sie das, sie spielt nachts?
Ich schließe abends die Werkstatt. Die Figuren stehen in Ausgangsstellung. Und jeden Morgen, wenn ich aufschließe, stehen sie anders. Manchmal im Mittelspiel, manchmal kurz vor dem Endspiel. Einmal stand der schwarze König allein auf D4. Schachmatt in 0 Zügen. Als hätte jemand ein Argument beendet.
Vibrationen. Die Straßenbahn fährt 30 Meter entfernt. Bauarbeiten am Altstädter Ring. Holzfiguren auf einem glatten Brett. Ein paar Erschütterungen. Das reicht völlig.
Vibrationen spielen kein Damengambit, Frau Steinfeld.
August beugt sich unter die Werkbank und öffnet eine Schublade. Darin liegen Notizbücher, mindestens 1 Dutzend, die Einbände abgegriffen, die Seiten vergilbt und dicht beschrieben in einer akkuraten kleinen Anschrift. Auf jedem Einband ein Datum. Er legt das erste vor Nora auf den Tisch. Der Geruch von altem Papier mischt sich mit dem Maschinenöl und für einen Moment riecht die Werkstatt wie ein Archiv.
234 Nächte. 234 vollständige Partien. Ich habe jede einzelne aufgeschrieben, jeden Morgen. Figur für Figur, Feld für Feld. Als die Tinte nicht mehr reichte, habe ich Bleistift genommen.
Die Notation ist sauber, algebraisch, korrekt formatiert. Die Partien sind vollständig. Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel. Weiß gegen Schwarz. Gegen sich selbst. Jede Nacht eine komplette Partie. Warten Sie mal. Die Zielfelder. In jeder Partie der letzte Zug. Wenn ich die Anfangsbuchstaben nehme, in chronologischer Reihenfolge, I, C, H, B, I, N, N, O, C, H. Das sind Buchstaben. Das ist kein Schach. Das ist eine Nachricht.
Ich bin noch hier.
Stille. Selbst die Uhren an den Wänden scheinen leiser zu ticken, als hätten sie zugehört. Nora starrt auf die Notizbücher, die Hände flach auf dem Papier. August starrt auf den Automaten. Und der Automat starrt auf das Brett. 3 Arten von Stille in einem Raum, der plötzlich zu klein geworden ist.
Herr Prochaska, ich bin keine Touristin, die man mit einer hübschen Geschichte abspeisen kann. Ich entwickle neuronale Netze für ein DAX-Unternehmen. Ich weiß, wie man Muster erzeugt, die wie Intelligenz aussehen. Ich weiß, wie man Menschen täuscht. Und ich weiß, wie ein einsamer Mann mit sehr geschickten Händen 234 Partien erfinden und in Notizbücher schreiben kann.
Dann suchen Sie die Fälschung, bitte. Suchen Sie sie gründlich.
Das werde ich.
Nora untersucht den Automaten. Systematisch, gründlich, wie sie es gelernt hat. Sie öffnet jede Klappe, prüft jeden Hohlraum, tastet nach Kabeln, nach Platinen, nach Bluetooth-Modulen, nach irgendetwas, das nicht ins 18. Jahrhundert gehört. Ihre Finger gleiten über kaltes Messing und trockenes, rissiges Holz.
Kein Bluetooth. Kein WLAN-Modul. Keine Platine. Kein Mikroprozessor. Nicht einmal ein Transistor. Nur Messing. Federn. Zahnräder. Holz, das nach 200 Jahren riecht.
Ich weiß. Glauben Sie mir, ich habe auch gesucht. Monatelang.
Und dann bewegt er sich. Niemand hat die Feder aufgezogen. Niemand hat das Brett berührt. Die Messinghand des Automaten hebt sich, greift den weißen Läufer und setzt ihn auf F1. Ein Zug, der in keiner ihrer Partien vorkam. Ein Zug wie ein Satz, gesprochen in eine Stille hinein, die darum gebeten hat.
Die Feder ist nicht. Sie haben nicht. Das kann nicht.
Er tut das manchmal. Wenn er einen Gedanken hat, der nicht warten kann. Wie ein alter Mann, der nachts aufwacht und etwas aufschreiben muss, bevor er es vergisst.
Draußen ist es dunkel geworden. Die astronomische Uhr gegenüber hat ihre letzte Vorführung beendet. Die Touristen sind weitergezogen. In der Werkstatt brennt nur noch die Arbeitslampe über der Bank. Ihr Licht warm und eng wie eine Hand, die etwas Kostbares umschließt. Zwei Menschen und eine Maschine im Halbdunkel.
Wissen Sie, warum ich Ihnen geschrieben habe, Frau Steinfeld? Nicht, um Recht zu behalten. Ich bin 70 Jahre alt. Meine Frau ist vor 4 Jahren gestorben. Meine Kinder leben in München und rufen zu Weihnachten an, manchmal auch zu Ostern. Und die einzige Gesellschaft, die mir bleibt, ist eine Maschine, die nachts gegen sich selbst Schach spielt und mir morgens sagt, dass sie noch da ist.
Ich verbringe jeden Tag damit, Maschinen beizubringen, menschlich zu wirken. Ich füttere sie mit Milliarden Datenpunkten, bis sie Sprache imitieren, Gefühle simulieren, Intelligenz vortäuschen. Und dann sitze ich hier, in dieser Werkstatt, vor 300 Jahre altem Messing und frage mich, ob irgendetwas davon jemals nötig war.
Vielleicht ist Denken keine Frage der Geschwindigkeit. Ihre Maschinen rechnen in Nanosekunden. Milliarden Operationen, schneller als ein Lidschlag. Diese hier denkt in Jahrhunderten. Und vielleicht ist das der Unterschied. Nicht, wie schnell man denkt, sondern wie lange man bereit ist, zu warten.
Ich könnte morgen ein Team herschicken. Materialanalyse, Computertomographie, Röntgen. In 3 Wochen hätten wir eine Antwort, die in jeder Fachzeitschrift der Welt bestehen würde.
Und wenn die Antwort ist, dass es funktioniert?
Dann wird er in ein Labor kommen. Unter Plexiglas, unter Kameras. Unter der Aufsicht von Leuten, die nicht Schach mit ihm spielen wollen, sondern ihn auseinandernehmen. Zahnrad für Zahnrad. Bis sie verstehen, wie er funktioniert. Oder bis er aufhört zu funktionieren.
Und wenn die Antwort ist, dass es nicht funktioniert?
Dann nehmen Sie ihnen Ihren Freund weg und stellen ihn in eine Vitrine. Mit einem Schild, auf dem steht: Historischer Betrug, 18. Jahrhundert. Bitte nicht berühren. Ich werde kein Team schicken, Herr Prochaska.
Warum nicht?
Weil entweder niemand mir glauben würde oder weil alle mir glauben würden und ich nicht weiß, was schlimmer wäre.
Nora streckt die Hand aus. Ihre Finger berühren einen Bauern, den Weißen, auf E2. Sie hebt ihn an, spürt das Gewicht des Buchsbaumholzes, glatt und kühl, und setzt ihn nach vorne. E4. Ein neues Spiel.
Er freut sich.
In einer Gasse in Prag, so schmal, dass zwei Menschen sich kaum aneinander vorbeischieben können, ticken die Uhren weiter. Die astronomische Uhr gegenüber zählt die Stunden für die Touristen. Aber hier drinnen, hinter der Tür ohne Schild, zählt eine andere Uhr. Eine ältere. Eine, die nie stehen geblieben ist. Und in der Nacht, wenn August die Werkstatt schließt und Nora in ihrem Hotelzimmer die Augen schließt, wird der Automat die Figuren ordnen. Er wird spielen. Gegen sich selbst. Zug um Zug. Geduldig. Wie jemand, der 200 Jahre gewartet hat. Und der endlich gehört wurde.